Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1, jetzt ist es 5:30 und da ist das Regionaljournal.
Das Regionaljournal Zentralschweiz, Themen heute am Abend. Vorentscheid im Krach zwischen den beiden Computerfirmen Bison und Comparex. Ein Buch beleuchtet das Leben vom Zuger Rohstoffhändler Mark Ritsch. Dort zu unserem Schwerpunkt, 7 Wochen vor dem Hauptdurchschlag am Gotthard, schauen wir und hören wir zurück auf die Längsgeschichte vom Neat-Eisenbahntunnel. Und das Wetter, heute am Abend kann es Gewitter geben, morgen ist zuerst nass, dann tut es auf. Am Mikrofon ist der Peter Portmann. Im Streit zwischen den beiden Computerfirmen Bison und Comparex hat das Amtsgericht Zürich einen ersten Entscheid gefällt und das Gesuch von der Comparex um vorsorgliche Massnahmen gegen Bison abgelehnt. Unter anderem hat Bison nicht mehr dürfen Comparex-Leute anstellen und den Markt bearbeiten. Für Bison hat das fast ein Arbeitsverbot bedeutet. Das Amtsgericht hat nach einer summarischen Prüfung in einer Art Vorverfahren entschieden. Der Entscheid kann an das Obergericht weitergezogen werden. Die eigentliche Auseinandersetzung zwischen den beiden Unternehmen steht aber noch bevor. Comparex wirft in der Bison unter anderem vor, sie haben etwa 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgeworben und gegen Treue und Glauben verstoßen. Neben der zivilrechtlichen Klage ist auch ein Strafverfahren hängig. Weitere Nachrichten. Grand Casino Luzern Gruppe hat im ersten Halbjahr 2010 einen Gewinnrückgang verzeichnet. Laut Angaben vom Casino Luzern ist der Gewinn von 2,3 Millionen Franken das letzte Jahr auf 1,9 Millionen Heuer zurückgegangen. Begründet tut das Unternehmen den Rückgang mit der höheren Spielbankenabgabe. Um 3% gestiegen ist die Zahl der Gäste, die im Casino Luzern gespielt haben. Im Adlerzahlenwind, das Paar im Kanton Zug, sind bei der Renovation Rosenkränz und Münzen vorgekommen. Die Wirtschaft liegt am Pilgerweg auf Einsiedeln, das erklärt die Fund. Zuger Kantonsarchäologie hat die Restaurierung von dieser fast 250-jährigen Wirtschaft, die unter Denkmalschutz ist, begleitet. Heute wird der Adler Zahlenwinden nach 2 Jahren Sanierung wieder eröffnet. Sport, Velofahren, das Cervelo-Test-Team, das sie jetzt zu Ebiken hat, zieht sich nach der laufenden Saison aus dem Rennsport zurück. Begründet tut die Sportgruppe den Schritt mit den teuren Änderungen im Reglement vom Rad-Weltverband UCI. Bis Cervelo vom gleichnamigen kanadischen Velohersteller ist neben anderen der spanische Spitzenfahrer Carlos Sastre unter Vertrag gewesen. Bundespräsidentin Doris Leuthard hat heute zusammen mit 200 Botschafterinnen und Botschaftern den Kanton Obwalden besucht, zum Abschluss der alljährlichen Botschafterkonferenz. Nach der Besichtigung von 2 Unternehmen und einem Besuch beim Bruder Klaus in Flüeli-Rampft hat Bundesrätin Leuthard den Marathon-Europameister Viktor Rötlin getroffen. Und nach einer herzlichen Gratulation haben die beiden herausgefunden, dass ihre Herkunft gar nicht so unwichtig ist für ihre Leistungen im Sport und in der Politik.
Gratulation zu dieser super Leistung. Sie haben uns alle überwältigt. Immer denkt, ja, nach diesen Verletzungen.
Ja.
Sie haben ein bisschen den Körper überlistet, würde ich sagen. He?
Ja, mein Arzt hat so formuliert, dass das geht. Das ist physiologisch für alle Menschen möglich. Dass man es dann aber psychisch wegsteckt und schafft, für das braucht es einen Obwaldner-Grill. Also von dem her bin ich im richtigen Kanton auf die Welt gekommen. Und sie ja.
Ich habe den zweiten Heimatort da. Freiämter sind ziemlich, genau, haben, denen sagt man auch ziemlich harte Grinde.
Heute Abend ab 6:30 ist das Kerns ein grosser Empfang zu Ehren vom Marathon-Europameister Viktor Rötlin. Es liest sich ein wie ein Krimi und gibt Einblick ins Leben und Wirken vom mächtigsten Rohstoffhändler der Welt, vom Mark Ritsch. Das Buch «King of Oil» von Daniel Amann. Schon nach einer Woche steht das Buch zuoberst auf der Bestsellerliste. Gestern Abend ist es an der ehemaligen Wirkungsstätte von Mark Ritsch zu Zug vorgestellt worden. Der Dario Pelosi war dabei gewesen.
Vor rund 80 Personen hat der Autor Daniel Amann versucht, Einblick zu geben bis jetzt wenig öffentliche Leben und Arbeiten von Mark Ritsch. 30 Stunden Interviews hat er mit dem umstrittenen Öl- und Rohstoffhändler geführt. Und gerade als erstes er betont, dass das Buch von Mark Ritsch nicht beschönigt worden sei. Und dann hat Daniel Amann von Geschäft erzählt. Ein Mann geschildert, der keine ethische Schranke bei seinem Geschäft gekönnt hat. Zum Beispiel mit Iran und Israel, die offiziell verfindet sind.
Das Mullah-Regime sagt ja, Israel sei ein Krebsgeschwür, hätte keine Existenzberechtigung, müsse zerstört werden. Dieses selbe Regime verkaufte Mark Rich einen Großteil seines Öls. Mark Rich verkaufte dieses Öl direkt an Israel und hat mir gesagt, die Iraner wussten ganz genau, dass er das Öl, ihr Öl, an Israel verkaufen wird.
Ähnliche Geschäfte hat es auch mit dem damaligen Apartheid-Regime Südafrika gegeben. Nicht zuletzt wegen solchen Geschäften und wegen angeblichen Steuervergehen ist der Mark Rich von den USA fast 20 Jahre lang gejagt worden, auch mit Entführungsversuchen im Zug. Und da hat die US-Bundespolizei FBI in ihrer Verzweiflung auch den linken Zugerpolitiker schon lange versucht einzuspannen. Für eine Belohnung von $750,000 hat Daniel Amann erklärt.
Plötzlich kam ein amerikanischer Gewerkschafter zu Lang und sagte ihm, du glaubst nicht, wer jetzt angerufen hat, das FBI will dich sehen. Joe Lang, ein Linker, wusste natürlich, ist vielleicht als linker Schweizer Politiker nicht unbedingt imagefördernd mit dem FBI zusammenzuarbeiten, hoffte sich irgendwie mehr Informationen und ging dann nach New York ins regionale Hauptquartier des FBI, traf dort unter anderem eben diesen Ken Hilton, der dann Rich 14 Jahre jagte. Und also allen Ernstes wollten die dann von Joe Lang, dass er mit Mechanikern auf dem Flughafen Kappel bei Malbis, das ist ein kleiner Flughafen, wo Mark Rich ab und zu ein Befahrflugzeug nahm. Die dachten sich, ja, Gewerkschafter mit Gewerkschafter und die Mechaniker sind sicher auch gewerkschaftlich organisiert und wollten, dass dann der Gewerkschafter Joe Lang sagt, wann das nächste Mal und wohin Mark Rich fliegen würde und dass dann Joe Lang das am FBI sagen würde. Und er sagte ihnen dann, ich bin Politiker, kein Polizist und hat das dann abgelehnt.
Der Grund, warum es nie geklappt hat, Mark Rich zu verhaften, so hat der Autor Amann gemutmaßt, sei unterschiedliche Interessen in der amerikanischen Machtzentrale gewesen.
Und was ganz wichtig ist, Mark Rich hat Beamte des Außenministeriums seit seiner Karriere mit wichtigen Informationen versorgt.
Bei dieser Zuger-Vernissage vom Buch über Mark Rich ist auch der Zuger Altregierungs- und Nationalrat Georg Stucki im Publikum gesessen. Er kennt Mark Rich gut.
Also ich bin eigentlich überrascht, wie tief der Amann in die Person eingegangen ist.
Bei anderen Zuhörerinnen und Zuhörern ist die Figur Mark Rich weiterhin umstritten gewesen.
Er hatte ja immer einen leicht anrüchigen Namen und das wurde doch ein bisschen ehrlicher dargestellt.
Für mich ist die ganze Angelegenheit fast ein bisschen zu stark für den Mark Rich rausgekommen.
Also sie ist mir sehr menschlich übergekommen, wo ich vorher gedacht habe, das ist so ein abgehobener, so ein typischer Händler und einer, wo man keinen Kontakt möchte haben mit ihm. Und fast ein bisschen unheimlich, ja, weil ich so hin und her gerissen bin.
Das ist eine schillernde Persönlichkeit und als solche hat er natürlich Schattenseiten und Sonnenseiten. Und die Sonnenseiten sind bis jetzt einfach ein bisschen zu wenig betont worden.
Das hat Sachen, wo man einverstanden ist vermutlich und Sachen, wo man ein bisschen weniger einverstanden ist damit. Aber ich glaube, das hilft auch, so einen Mythos ein bisschen, ja, nicht auf dem Mythos Status zu lassen, sondern auch zu sagen, auch das ist ein Mensch.
So oder so hat die Person Mark Rich auch über 15 Jahre nach seinem Rückzug aus dem Rohstoffgeschäft immer noch durchs Band eine Faszination ausgelöst.
Das Buch von Daniel Amann über Mark Rich ist im Aurel Füssli Verlag herausgekommen. Und jetzt zur Schweizer Jahrhundertbaustelle zum Eisenbahnbasistunnel von der NEAT am Gotthard. Das ist ein 57 km langes Loch zwischen Erstfeld und Bodio.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0!
So hat es getönt vor 11 Jahren, Samstag, bei der allerersten Tunnelsprengung. Und seither läuft der Countdown auf der NEAT-Baustelle und in 7 Wochen soll dort der Hauptdurchschlag sein. 7 Wochen, das sind noch 7 Freitagssendungen im Regionaljournal, wo wir NEAT zum Thema machen. Heute schauen wir zurück auf die Geschichte von diesem Jahrhundertbauwerk. Wir haben alte Tonaufnahmen gehört, zusammen mit dem, der den Tunnel aus dem FF kennt. Heute Nachmittag ist der Walter Schnieper, Luzerner Journalist und Fachmann für Verkehrsthemen, bei uns im Studio gewesen. Ich habe ihn zuerst gefragt, wie er zum NEAT-Spezialist geworden sei.
Also ursprünglich eigentlich bin ich ein Eisenbahnfreak gewesen, aber Verkehr hat mich generell interessiert. Und wo der die Gotthard-Autobahn angefangen worden ist, bin ich dabei gewesen. Und da bin ich praktisch in allen Tunneln gewesen, von Amsteg-Opsi. später im Selisberg, wo sie im Dreck versoffen sind zwischen ihnen, vor Kabasistunnel, dort sind sie auch wieder irgendwie stecken geblieben. Ich habe den Verein an Durchschlag mitgemacht und dann auch vor allem auch alle NEAD-Baustellen kennengelernt.
Jetzt ist mit dem Gotthard-Basistunnel entsteht der längste Eisenbahntunnel von der ganzen Welt, 57 Kilometer lang wird er. Und etwa gleich lang ist wahrscheinlich die Vorgeschichte von diesem Jahrhundertbauwerk. Bei uns im Sendearchiv hat es zum Beispiel eine Aufnahme von 1973. Da hat es in Altdorf eine Podiumsdiskussion gegeben mit dem Titel «Gotthard-Basistunnel – Uris Schicksalsfrage» mit Pro und Contra. Man hört zuerst den Gemeindepräsidenten von Göschenen, den späteren Regierungsrat Carlo Dietli und nachher den Max Portmann von der SBB.
Wir wollen keine Versprechen, wir wollen Garantien. Meine Damen und Herren, und jetzt will man uns hier versprechen, im Jahr 1980, 90, 2000 haben wir dann noch den besseren Verkehr da drauf.
Aber ich möchte nur eins sagen, wenn Gotthard-Basislinie nicht gebaut wird, dann werden Verschlechterungen eintreten im Lokalverkehr.
Wie gesagt, das sind Aufnahmen von 1973. Walter Schnieper, die Diskussion um das neue Loch durch Gotthard, die hat aber früher angefangen.
Ja, es hat 1946 von einem Ingenieur bereits eine Studie gegeben für einen Basistunnel bei Aska Amsteg. Dann ist aber lange nicht mehr gegangen. In den 60er Jahren hat es wieder Pläne gegeben, einen ähnlichen Tunnel. Und dann 1970 hat der Bundesrat in der SBB einen konkreten Auftrag erteilt. Das war auch ein Tunnel von Biasca Amsteg, 49 Kilometer. Und wo das ein bisschen konkreter worden ist, für die Öffentlichkeit ist es losgegangen mit Alternativen. Da sind die Bündner gekommen, haben an das Ostalpenbahnversprechen aus dem vorletzten Jahrhundert erinnert. Die Berner sind mit dem Lutschberg gekommen, es hat heute Greina gegeben, Y und so weiter.
Ein Stichwort haben sie geliefert, Walter Schnieper. Eben neben Gotthard hat es andere Varianten gegeben. Eins war der Splüge. Jetzt haben wir eine Aufnahme von 1981, wo der Präsident vom Gotthard-Komitee, Alfred M. Becker, hat er geheißen, der ist heute noch tätig in der Zentralschweiz, für einen Gotthard plädiert hat. Und die Begründung war, so bleibe alles auf Schweizer Grund und Boden.
Wir sind der Meinung, wenn man schon so ein Jahrhundertwerk an die Hand nimmt, dann sollte man es dort machen, wo man alles in der Hand hat, wo man auch bestimmen kann über die Finanzierung und über den Baufortschritt. Wir sind der Meinung, dass Italien in dieser Hinsicht nicht unbedingt angesichts von seinen wirtschaftlichen Schwierigkeiten ein gleich verlässlicher Partner ist, wie natürlich wir selber im eigenen Land können sein.
Der Luzerner Alfred N. Becker, Walter Schnieper, ist denn die Stimmung in allen Zentralschweizer Kantonen so gewesen?
Am Anfang schon. Abgesehen davon war es ein Konsens in der Schweiz gewesen, dass man gesagt hat, wir machen das sicher gescheiter selber. Am Anfang waren alle Zentralschweizer hinter dem Gotthard gewesen, aber die Thurner haben auch von Anfang an Forderungen und Vorbehalte gemacht.
Es ist so weitergegangen, also 1990 hat der Bundesrat seine NEAD-Botschaft vorgestellt. Es ist um Kosten zwischen 7 und 10 Milliarden Franken ist es dann gegangen. Und dann sind die Zentralschweizer Sonderwünsche noch nicht dabei gewesen. Die Thurner haben Wünsche gehabt, die Luzerner haben Wünsche gehabt. Walter Schnieper, Sie können selber schön sagen, was ist dort die Hauptsache gewesen?
Ja, also die Thurner haben vor allem weniger offene Streckenführung wollen. Sie wollen unter dem Schächenbach durch und so weiter.
Und Stichwort Luzern?
Ja, Luzern hat vom Tiefbahnhof geträumt, aber das wäre ja kein Hinderungsgrund gewesen für Gotthard, weil das ist fast eine Voraussetzung gewesen. Der Tiefbahnhof hat aus damaliger Optik nur Sinn gemacht mit dem Gotthard-Basistunnel. Von Zürich, Luzern hat so noch niemand geredet.
Und das ist ja jetzt der Tiefbahnhof, mit dem beschäftigt sich Presse und Medien auch heute wieder. Und Politik selbstverständlich. Dann ist als Verkehrsminister der Bundesrat Ogi zuständig gewesen und er hat gegenüber von den Zentralschweizer Wünschen die Türen noch nicht ganz zugeschlagen.
Und da werden noch viele Liter Wasser durch die Reuss ablaufen, bis man da Details geregelt hat. Und deshalb gibt es für mich nie ein Nie. Aber im heutigen Zeitpunkt müssen wir uns, glaube ich, auf das Wesentliche konzentrieren und können viele Wünsche, die sicher berechtigen sie einfach nicht realisieren.
Auf jeden Fall hat es ein NEAD-Referendum gegeben, Walter Schnieper. Warum ist das Referendum entstanden und wer war dahinter gewesen?
Das habe ich im Detail auch nicht mehr gewusst und musste nachlesen. Aber es ist verrückt. Der Ständerat Dan J. Heinrich von Uri hat verlangt, dass im Grundgesetz zu der NEAD sicherzustellen sei, dass der Gütertransitverkehr auf die Schiene kommt. Der Nationalrat hat gefunden, das geht jetzt ein bisschen zu weit, man soll das nur anstreben. Und dann haben die Grünen, die sowieso kritisch waren, das Referendum ergriffen. Die Urner, soweit sie dagegen waren, haben natürlich mitgemacht. Und so ist eines der knappsten Referenden zustande gekommen. Nur wenig über 50'000 Stimmen, aber es hat gelangt.
Auf jeden Fall hat es im Kanton Uri, das war der einzige Kanton in der Zentralschweiz, im Kanton Uri hat es ein Nein gegeben. Und der damalig Urner Landammen und später Ständerat Hans-Rudi Stadler hat an diesem Abstimmungssonntag gesagt, ihn tut das Nein gar nicht verwundern.
Es ist sicher verständlich, wenn der Urner heute nicht gefragt hat, was bringt die NEAD der Schweiz oder was bringt die NEAD an Europa, sondern gefragt hat, was bringt die NEAD uns.
1992 war das gesehen. Walter Schnieper, können Sie das sich noch erinnern? Warum hat dort Uri Nein gesagt?
Ja, ist sehr gut nachvollziehbar, weil ihre Forderungen halt einfach nicht erfüllt worden sind. Und zudem haben sie bereits 12 Jahre Erfahrung gehabt mit der Autobahn, also der Lärm von der Lastwagen. Und die Güterzüge sind natürlich damals auch noch sehr laut gewesen. Darum haben sie auf dieser Bergvariante lang beharrt.
Das ist ein weiteres Stichwort, Bergvariante lang. In Sachen Linienführung hat ja der Uri eigentlich seinen Willen durchgesetzt. Und jetzt hören wir schon wieder einen Bundesrat, den Verkehrsminister Moritz Leuenberger, Mitte 2002.
Der Bundesrat will diese Bergvariante lang. Allerdings wird er zur gegebenen Zeit damit auch vor das Parlament, vielleicht gibt es sogar eine Volksabstimmung dafür. Also die totale Garantie können wir nicht geben.
Und jetzt ist August 2010 und an dieser Bergvariante wird immer noch nicht gebaut. Walter Schnieper, warum nicht?
Also halt, wir haben die Vorinvestition gemacht. Die Abzweigung unterirdisch ist gebaut. Und die hat auch ein paar hundert Millionen Franken gekostet. Und das ist wahrscheinlich eher eine Kosten-Nutzen-Rechnung gewesen, wenn ein Entgegenkommen ein wirkliches Atturner, weil man Angst hatte vor Verzögerung. Es hätte ja so weit kommen können, dass die ganze NEAD fertig gewesen wäre, ausser das Stück Amsteg Erstfeld. Und da hat man keine Einnahmen gehabt, nicht können anfangen.
Aber was heisst, dass Sie mit Ihrer langjährigen Erfahrung als Journalist in Verkehrsfragen, wird die Bergvariante dann fertig gebaut oder bleibt es einfach bei diesem Abzweiger?
Also da bin ich jetzt wirklich kein Hellseher. Wie lange das geht und ob es kommt, das weiss ich nicht. Man muss einfach daran denken, Turner wollen ja eine Umsteigegelegenheit im Raum Altdorf, damit sie die Bergstrecke weiter nutzen können, dass man ins Urseretal rauf mit der Bahn. Und die Bergstrecke lang, die wäre ja durchgehend gewesen, praktisch vom Gotthardtunnel bis auf Brunnen. Das wäre dann nur für die Güterzüge sinnvoll. Ob das in nützlicher Frist kommt, weiss ich nicht. Sicher können wir jetzt vorher zuerst zufahren. Da ist eine der wichtigeren, der Axeltunnel, der auch um Flühlen herumfährt. Und das hat ja noch andere Zufahrtsprobleme. Darum würde ich in den Urner eigentlich wünschen, eine optimale Bergstrecke überzukommen. Vielleicht müssen sich für das der Uristier und der Saviris zusammentun.
Sagt der Luzerner Journalist Walter Schnieper. NEAD, in diesen 7 Wochen bis zum Hauptdurchschlag ist das immer unser Thema am Freitag am Abend. Und jetzt zum Regitipp. Heute ist es einer von Christian Öchslin.
Nach dem Start vom Mittwoch geht heute das Kammermusikfestival Erstklassik Zarne in die zweite Runde. Und heute Abend, da steht vor allem einheimisches Schaffen auf dem Programm. Zu hören gibt es nämlich ein Werk vom Engelberger Pater Roman Hofer. Der Roman Hofer hat in München Kirchenmusik studiert und ist seit 1974 in Engelberg Schulmusiker und Choralmagister. Und darum erstaunt es nicht, dass in seiner Komposition Pfingsten, wo heute Abend zu hören ist, die gregorianischen Gesänge eine bedeutende Rolle spielt. Neben dem Werk führen die Musikerinnen und Musiker auch noch das Streichquartett in C-Dur von Franz Schubert auf. Eine Komposition, die zu den Höhepunkten zählt im Kammermusikrepertoire.
Das Konzert am Kammermusikfestival Erstklassik Zarne fährt um 7:30 an in der Pfarrkirche Stauden.
Regionaldiagonal, morgen Mittag mit diesen Themen. Mit Schwung vom Schwingfest zum nächsten Karrieresprung.
Der OK-Präsident vom Eidgenössischen Frauenfeld weiss seinen Bonus vom erfolgreichen Festorganisator zu nutzen. Keine Garkarawane zum 10. Todestag. Die Andi Hug Gedenkstätte in seiner Aargauer Heimatgemeinde steht ziemlich vergessen hinter dem Schulhaus. Und die Nase voll vom weissen Puder. Zu Zug gibt es neue Anlaufstellen für Kokainsüchtige. Und da kann man auch von den Erfahrungen in anderen Städten lernen. Das und mehr morgen Mittag um 3 ab 12 Uhr auf DRS1. Regional Diagonal.
Regionaljournal Zentralschweiz, es ist 3 vor 6 Uhr. Das ist noch eines das Wichtigste von heute. Zusammenfassen tut es der Thomas Heeb.
Im Streit zwischen den beiden Computerfirmen Bison und Comparex hat das Amtsgericht Sursee einen ersten Entscheid gefällt und das Gesuch von der Comparex für vorsorgliche Massnahmen gegen Bison abgelehnt. Das Amtsgericht hat nach einer summarischen Prüfung in einer Art Vorverfahren entschieden. Der Entscheid kann als Obergericht weitergezogen werden. Die eigentliche Auseinandersetzung kommt aber erst noch. Comparex wirft in den Bison unter anderem vor, sie haben einen grossen Teil der Mitarbeitenden abgeworben. Ein Buch vom Wirtschaftsjournalist Daniel Ammann gibt Einblick ins bis jetzt stark abgeschottete Leben und Schaffen vom Zuger Rohstoffhändler Mark Rich. An der Zuger Vernissage sind ein paar neue Facetten von den teilweise höchst umstrittenen Geschäften von dem mächtigen Ölmagnat bekannt worden. Das Publikum hat vor allem die Schilderung von der illustren Persönlichkeit von Mark Rich beeindruckt. Auf der NEAD-Baustelle vom Gotthard-Basistunnel läuft alles nach Plan. Laut der Alptransit Gotthard AG sah es so aus, als ob es zeitlich klappt, mit dem Hauptdurchschlag am 15. Oktober. Die grösste Herausforderung für die Alptransit in den nächsten Wochen sei jetzt noch das Organisieren vom riesigen Durchschlagsfest.
Zum Wetterbericht für Zentralschweiz. Heute hat noch Felix Blumer von SF Meteo.
Vom Bernbiet her kommen bereits wieder kräftige Regenschauer auf und vereinzelt ist auch Blitz und Donner mit dabei. Dazu bläst kräftiger Westwind auf den Voralpengipfeln mit Spitzen von teilweise über 100 km pro Stunde, im Flachland mit Höchstwert um 70 km pro Stunde. Morgen Vormittag ist es dann oft stark bewölkt und es fällt immer wieder Regen, teilweise auch recht ergiebig, vor allem vom Napf bis ins Echertal und bis zum Weggital. Am Nachmittag wird es im Mittelland langsam trocken und gegen den Abend gibt es sogar noch ein paar Aufhellungen. Einzig an den Voralpen, da bleibt es grau und da gibt es bis am Abend Niederschläge. Die Schneefallgrenze sinkt dann im Übrigen bis auf 2000 Meter ab. Morgen früh liegt der Tiefstwert bei rund 14 Grad am Vierwaldstättersee. Am Nachmittag erwarten wir in der Leuchtenstadt rund 19 Grad.
Regionaljournal Zentralschweiz, die Sendung gibt es auch als Podcast. Das heisst, man kann sie vom Internet herunterladen und dann hören, wenn man Zeit hat. Diese Woche war der Dario Pelosi für die Sendungen verantwortlich. Am Mikrofon war der Peter Bortmann. Das nächste Regionaljournal Zentralschweiz kommt morgen um 17:30 Uhr.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.